Einen wunderschönen Sonntag. Wir sind wieder zurück. Ihr habt eine Woche aussetzen müssen. Es tut uns ganz doll leid. Dafür aber feiern wir jetzt alle ganz fein zusammen unser Jubiläum. Wir sind nämlich 30 Folgen alt. Das ist richtig schön. Und ich sehe, da kommt jemand zum Mikro gedackelt.
Happy Birthday, Gina's Room. Du bist 30 geworden.
30 Episoden jetzt, so alt wie ich. Und auch 30 Episoden.
Und so alt wie ich.
Und heute auch wieder eine Folge mit Gast. Wir präsentieren euch den lieben Sepp Winter, Tattoo-Artist aus Wahlheimat Hamburg, tätowiert seit 2010. Seit 2017 hat er seinen Laden Cool Tattoo hier in Hamburg in der Innenstadt. Er ist ein großartiger Mensch, haben festgestellt. Wir kannten uns vor heute noch nicht, außer über Social Media und aus der Branche halt. Und wir haben sehr, sehr viel über Kunst geredet, über Kreativität und über den Mythos des Einflusses von zum Beispiel Alkohol auf die Kreativität. Denn Sepp Winter hat vor circa 3 Jahren beschlossen, gar nichts mehr zu konsumieren. Und hat da seine Takes über Kreativität zum Besten gebracht. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass, und jetzt muss ich eine Sache revidieren, Jesse und Sepp sich dann doch irgendwie schon kennen über die Musik. Aber mehr sag ich gar nicht. das könnt ihr selber im Podcast hören.
Ein Unikum an Moment im Podcast, das, würde ich mal sagen.
Das war geiler, unglaublicher Zufall.
Uns ist das wie die Augen von den Schuppen gefallen.
Du machst das ganz toll mit den Sprichwörtern. Und wir haben dann darüber hinaus noch über die liebe KSK geredet und warum wir da alle nicht drin sein dürfen. Wir haben wieder Songs auf Playlisten gepackt. Es war ein unglaublich bereicherndes Gespräch und wir hoffen, dass euch das auch ganz doll gefällt. Und falls ihr ein Tattoo in Hamburg wollt, geht zu Sepp Winter.
Folgt Sepp Winter auch sehr gerne bei Instagram. Alles in den Shownotes dazu. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr denn wollt. Wenn nicht, dann keine Sterne geben, bitte. Und ganz viel Spaß bei der Folge.
Tschüss.
Hey, Jubiläumsfolge oder was?
Stimmt, das haben wir dir gar nicht verraten, ey. Heute ist die 30. Episode.
30. Episode. Ihr zieht es auch echt straight durch, ne?
Mhm.
Ja. Also ja. Einfach mal so beim Scrollen sieht man dann...
Ui. Ist so, ja. Wir hatten letzte Woche Pause, weil was war? Jetzt, letzte Woche, du warst in Polen und ich hatte Probleme mit den Pollen. Also ich war krank zu Hause sozusagen und du warst in Polen unterwegs. Aber wir haben euch ja jetzt seit... Hallo erstmal. Wir haben uns seit... Seit 2 Folgen vertrösten wir. Wir haben tolle Gäste. Aber jetzt kriegt ihr wieder nur uns beide. Scheiße. Wir haben tolle Gäste. Und was passiert hier? Wir sitzen zu dritt am Tisch. Hallo Sepp.
Hallo Sepp. Gina.
Das ist witzig.
Wir haben den großartigen Sepp Winter zu Gast. Hi, wie geht's dir?
Ey, mir geht's gut.
Schön. Schön.
Das ist schön. Du warst, jetzt, wo du bei Polen warst, du hattest eine Einstiegsfrage, an die möchte ich dich ganz erinnern, weil es ganz wichtig ist und ich Fan bin.
Ich brauch deine Hilfe, Sepp. Ich habe vergessen, was heißt Biber auf Polnisch?
Ja, Bober.
Bober, kurwa.
Ey, ich gucke mir fast jeden Tag. Es gibt Daily Bobber. Ja. Gibt's einen Instagram-Account, der immer das gleiche Video zeigt. Ich habe den abonniert. Ich gucke mir jeden Tag 140 oder so, jeden Tag.
Ich wusste, ich habe deine Notiz bei Instagram gesehen, da kann man jetzt seit neuestem Jahr so, was man gerade macht oder hört, da bei seinem Status eintragen. Und dann steht da bei dir, Bober Kurva. Und ich so, das ist der sympathischste Tätowierer in Hamburg.
Den laden wir ein.
Den lade ich ein im Podcast.
Ja. Genau, wir haben eben so gesprochen, warum du hier bist. Eigentlich ist das der Grund.
Nein, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig doll. Ich freue mich auch mal wieder, einen Tätowierer zu Gast zu haben, tatsächlich. Nicht immer die ganzen MusikerInnen.
Wow, jetzt aber kein...
Jetzt kein Musiker-Shaming.
Also, nein. Aber es ist auch mal wieder schön, weil unser letzter tätowierende Gast ist sehr lang her. So.
War das auch ein Sepp?
Es war auch ein Sepp. Ja, das war Sepp Fury One, ganz genau, guck mal.
Der hat doch auch einen eigenen, ich kenne den nicht wirklich, aber der hat einen eigenen Podcast.
Genau, ne? Genau, der hat auch einen eigenen Podcast, sehr geil, hört den, Tales from the Needle, ist ein guter Podcast. Toll. Und ja, Hammer. Dann fangen wir doch einfach mal an, oder?
Wir fangen die ganze Zeit schon an, ja, wir sind schon mittendrin, bevor man sich versieht. Genau, 30. Episode. Ich glaube, ich springe gleich rein, weil wir über so ein paar Dinge reden wollen, aber... du hast auch zu uns gesagt, dass es vollkommen fein für dich ist, über eine Sache zu reden. 30. Episode und du hast am 7.3.23 gepostet, dass du 2 Jahre sober bist. Jetzt sind es fast 3 Jahre. Mhm. Über 3 Jahre. Über 3 Jahre. Ja. Mathe, egal. Ja. Ich mach Musik.
Ich hab eine App, die mich daran erinnert. Ja. Okay. Wahrscheinlich auch nicht.
Ja, voll. Ja. Ich wollte... Weil es so viele Schnittstellen gibt und generell in der Kreativbranche, weil Tattoo, Musik, letztendlich alles irgendwie Kreativität, mehr oder weniger, je nachdem, wen du fragst. Da gibt es irgendwie so diese Schnittstelle von, und wir haben da eben auch drüber gesprochen, dass irgendwelche Betäubungsmittel kreativer machen. Und ich hatte den Punkt, macht es denn kreativer? Oder betäubt es eigentlich ein paar Sachen, die dich dann die Sachen vergessen lassen und du bekommst eigentlich deine normale Kreativität erst?
Genau, also ich will einmal nur kurz sagen, ich habe das in den Raum geworfen, einfach nur, die Kreativität wird nicht gefördert, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, keine Ahnung, beim Malen deine Hand wird lockerer, du denkst nicht so viel nach, einfach weil du dich betäubst und hast weniger Ängste und deine Rationalität von dieser Vogel muss jetzt die und die Perspektive haben, sonst funktioniert das mit dem Flügel noch nicht. Das geht so ein bisschen flöten und das meinte ich mit, das kann bei manchen Leuten dann vielleicht diese Freiheit, diese Kreativität ein bisschen mehr rausholen. Aber heißt nicht, dass man das machen soll. So.
Also ich glaube, dass der innere Kritiker, der dann so immer mitschwingt, ne? Also bei mir ist es zumindest so, dass bei euch wahrscheinlich auch, wenn man irgendwas schafft, so eine schöpferische Eigenleistung, wie es dann... von der Künstlersozialkasse heißt, dann schwingt bei mir, können wir auch noch drüber sprechen, meine Klage läuft jetzt an.
Geil.
Also dann schwingt bei mir immer ein innerer Kritiker mit und der sagt mir, das ist scheiße und das ist scheiße und eigentlich ist das komplette Ding scheiße und eigentlich solltest du es verwerfen und solltest nochmal komplett von vorne anfangen. Das ist egal, ob ich zeichne, male, ob ich beim Tätowieren tatsächlich weniger, weil ich da viel so Flow-Momente irgendwie habe. Ich habe auch Musik gemacht früher, ob ich irgendwo Musik war. Ich fotografiere hobbymäßig total viel in letzter Zeit, ob es das ist. Es ist immer so ein innerer Kritiker. Und ich glaube, bei manchen Substanzen schaltet das den inneren Kritiker so ein bisschen aus oder mutet den für die Zeit. Und wie du sagtest, lockerer, ey, du machst halt einfach. Du hast halt nicht das Momentum, wo du sagst, ist das Kacke, bist du damit zu nah an jemand anderem dran, wiederholst du dich gerade schon wieder, ist es all around überhaupt nicht originell oder spannend oder wie auch immer, was du da gerade machst. Insgesamt fand ich alles, was ich unter Einfluss in Anführungszeichen geschaffen habe, am nächsten Tag spätestens nicht so geil. Und sei es jetzt nur dieses klassische, du rockst mit 16, ich habe mit Graffiti angefangen, das war so das, was mich zum bildenden Kunstschaffen irgendwie gebracht hat. Du rockst mit 16 irgendwo im Keller und alle rauchen Köpfe und jeder zeichnet so vor sich hin oder so irgendwas. Das war bei mir... Das Kiffen hat mich müde gemacht. Das Trinken hat mich eh immer komplett rausgeholt aus allem, weil dann das Trinken einen ja auch irgendwie so, irgendwann ist man halt besoffen oder es ist halt so angesoffen. Und alles andere, nee. Also tatsächlich bei mir nicht. Es hat, wenn dann nur so einen inneren Kritiker gemutet und hat mich halt irgendwie querbeet machen lassen. Mit dem Zusatz, dass ich halt nie am nächsten Tag gedacht habe, oh cool, gut gemacht, sondern immer so gesagt, boah ey, so eine Scheiße, warum hast du denn da angefangen, Bier zu saufen, hättest das Ding einfach weggelegt oder wärst einfach feiern gegangen und hättest du dann einen Tag später an dem Ding weitergearbeitet. Ne?
Ganz genau. Ja, dann fehlt einem ja doch dann diese Vernunft sozusagen, zu sagen, alles klar, ich verwerf das jetzt oder vielleicht ist das gar nicht so dieses Projekt, was ich jetzt weiterführen will. Ne? Also mach's halt einfach, du denkst halt eben nicht nach und machst dann einfach gerade weiter. Und wo ich dann immer so ein bisschen dieses Problem habe, ist auch, dass bei uns als Künstlern, sage ich jetzt mal, vor allem in der Tattoo-Branche, also wenn du tätowierender Künstler oder Künstlerin bist, ist das ja fast schon romantisch, weißt du, so dieses, man weiß ich nicht, nimmt irgendwelche psychedelischen Mittel zum Beispiel. Das ist ja eine Schiene, sage ich mal. Da würde ich auch voll gern mit dir drüber reden, weil ich finde das ganz schwierig irgendwie. So dieses, man ballert sich irgendwelche psychedelischen Mittel, Pilze, LSD und da geht es dann nur noch um Schmerz, ne? Und um Narben machen und um Schmerz. Ein bisschen Farbe ist noch mit drin, so. Dann hat man irgendwie so ein, ja, das nennt man dann irgendwie ein Scratchy Mandala, haben dann die Ladies so auf dem Oberschenkel. Und wenn man aufhören will, sagt man, nee, der Schmerz gehört zum Prozess. So, und finde ich richtig schwierig, das Thema so.
Das hört sich für mich eher wie so, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, auch auf dieses Brutal Dingskirchen und so. Das klingt für mich aber fast eher, als wäre so ein, weißt du, so ein bisschen Fetisch-Game, oder? Also ich weiß halt, also wie viel kann hat sein. Es halt mit diesem, wir erschaffen irgendwie ein Bild zu tun oder wir erschaffen halt irgendwie, es fühlt sich für mich halt oder hört sich für mich eher nach, als wäre das so ein Kink-Fetisch.
Prozess einfach so.
Ja, genau, es geht ja auch nachher nicht um, Prozess ist immer, immer ein Faktor, aber es geht ja da wahrscheinlich dann nachher nicht drum, dass du das schönste Scratchy Mandala auf dem Arm hast oder die schönsten schwarzen Streifen quer übers Gesicht oder
das
so.
Stimmt.
Dann geht es vielleicht eher um das Erleben da und also
Erleben, ja, Erleben, absolut. Ja. Aber das wird halt immer mehr publik irgendwie tatsächlich und ich habe das jetzt auch von ein paar Kundinnen gehört und ich frage mich immer, das wird ja auch immer so romantisiert, dieser Rotwein trinkende Ölmaler, ja, weißt du, der da vor seinem Fenster steht und keine Ahnung. Und man assoziiert kunstschaffende Menschen immer mit Substanzen oder auch mit, was du immer sagst, jemand, der traurig, nee, wie hast du das mal gesagt? Ein richtiger Künstler muss leiden. Das finde ich
das
auch.
Das wurde
dir gesagt,
das wurde
genau.
Mir mal
wir haben
gesagt,
das dann nämlich ganz doll
uns als Vorwurf formuliert, dass wir ja gar nicht irgendwie authentisch auf der Bühne sind, weil wir zu viel lachen auf der Bühne. Wir machen ja aber auch viel traurige Musik und hier Melancholie, bla bla bla. Und wir kommen aus dem Gothic. So, da muss man ja traurig sein. Da dachte ich mir so, okay, damit es dir gefällt, müssen wir jetzt hart depressiv sein, damit wir für dich authentisch sind. Das sehe ich irgendwie nicht, weil letztendlich das, was man macht, das soll einen erfüllen und ich glaube nicht, dass Depression und Traurigkeit einen irgendwie erfüllt, sondern Spaß.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt ein Antrieb ist, ne? Also ich weiß, dass von mir selber, dass es halt eine Antriebsfeder sein kann und dieser Schaffensdrang irgendwie, dass ich mich halt im Gesunden wie im Ungesunden halt weniger wohlfühle, wenn ich prokrastiniere und Playstation spiele und mich halt wohler fühle, wenn ich irgendwas Produktives jetzt in Anführungszeichen mache. Und ich glaube, das ist schon so ein aus dem sich schlecht fühlen oder irgendwie Scheiße durchleben, dass da schon so ein Antrieb entstehen kann und auch oft ein Antrieb entsteht. Produktiv bin ich aber tendenziell nur, wenn es mir gut geht. Also ich persönlich jetzt subjektiv für mich so. Und der meiste Black Metal läuft bei mir und ich höre total gerne Black Metal, läuft bei mir an Sonnentagen. Dann pumpen wir im Laden die Sachen.
Ja.
Und das ist für mich so ein gleichermaßen mit irgendwie einer Reggae-Playlist oder irgendeiner Northern Soul-Playlist. Das läuft genauso. Aber ich glaube, dass so Leiden Antrieb sein kann, aber ich glaube es nicht, dass du, wenn du, sag mal, du kommst aus dem Goff, dann musst du doch nicht auf der Bühne. Also das verstehe ich nicht. Also nee, wenn es deine Stage-Performance ist, ne, dann mach das. Aber also
vielleicht kann man das so sagen, dass es nichts mit dem Output zu tun
genau,
hat. Also der Weg zum Output bestimmt so. Es kann ein absoluter Auslöser sein, aber so der Output an sich ist geil, wenn du dann, sag ich mal, bei Sinnen bist und vielleicht auch fröhlich bist oder halt einfach nicht komplett im Arsch und gerade Liebeskummer hast oder keine Ahnung oder sonst was.
Ja, klar. Ja. Ja, das ist, also der Output ist dann so das Verarbeitete schon. Also da ist ganz viel Verarbeitung, glaube
genau,
ich, passiert.
Genau. Ja.
Auf dem Weg dahin, also ein Text, wenn du einen Text schreibst aus autobiografischer Sicht und da verarbeitest du voll viel Erlebnis, irgendwas Trauriges, das ist dann das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Sepp. Aber dann, wenn du fertig damit bist und der Output kommt und du das dann performst, dann also gehst du vielleicht für einen Moment zurück in das Gefühl, aber du machst das auf eine ganz andere Art und Weise, weil idealerweise ist das dann verarbeitet.
Ja, genau. Idealerweise holst dich halt dann nicht wieder zurück in die Scheiße, aus der du rausgekraxelt bist, um eben das dann zu schreiben oder zu schaffen oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist, wenn man dann Performances sieht, wo dann eine Person am Piano sitzt und die Tränen laufen oder sonst irgendwas, dann finde ich es genauso authentisch, aber wie du es halt irgendwie sagst, ich glaube jetzt nicht, dass du schlecht gelaunt und down sein musst,
voll
um
nicht.
Schlecht gelaunte Musik zu machen. Und es ist ja auch, also ich habe Hardcore und Punkrock gemacht in den Bands, in denen ich gespielt, also die Bands, die was geworden sind, wo es dann mal irgendwann, wo es aufgenommen wurde und es irgendwie kleine Release gab oder so. Und da musste ich schon ein bisschen wütend sein, hatte ich das Gefühl. Oder ich musste schon so ein bisschen angepisst sein für die Art, die man da irgendwie gemacht hat. Also es ist kein, okay. Das war jetzt nicht NoFX oder so, was wir gemacht haben. Das war schon eher traurig und wütend und verzweifelt. Deswegen spiele ich vielleicht auch heute in so einer Band. Oder deswegen habe ich heute nicht mehr so eine Band, weil ich jetzt auch irgendwie mit Anfang 40 nicht mehr an diesem Punkt bin, mit dem ich wo ich Anfang 20 war irgendwie. Mhm. Ja, aber ich hatte auf den Touren und auf den Shows immer mega viel Spaß. Also ich stand kein einziges Mal in irgendeinem Rumpel-AZ vor 30 wenig motivierten Punkern und der Partnerin vom Mischer, sondern ich war da jedes Mal, ich dachte immer so, ey, ist cool, ist geil.
Ja.
Hier sind irgendwie, ne, hier sind 12 Leute nach Ulm gekommen, um uns spielen zu sehen.
Ist so.
Und jetzt spielen wir und hinten gab's noch einen Teller Reis mit Scheiß und wir kriegen noch so ein paar handwarme Bier vom Tresen.
Ja, geil.
Also genau das, was man.
Super. Und wenn du Glück hast, gab's einen ganzen Kasten Oettinger sogar als Gage. Ja, Hammer. Ja, ja, ich fühl's noch richtig. Ich find's auch, ich werd grad nostalgisch und find's auch ein bisschen geil da, so, weil wir wohl dasselbe irgendwie erlebt haben, ne? Also so dieses, da sind dann so wenig Leute, dass du dich entscheidest, okay, wir machen eine Floor-Show, so, damit
ja, ja.
Ne? Und hast aber den Spaß deines Lebens, so. Der Antrieb ist aber, du bist sauer, du bist traurig, du machst irgendwelche Emo-Hardcore-Geschichten da, ne, so. Aber fühle ich, finde ich geil. Ich, mich interessiert jetzt eine Sache tatsächlich, die ist jetzt, wir machen einmal kurz einen kleinen Sprung, aber weil du das gerade gesagt hast, zum Thema Black Metal. Also wir sind ja ein Podcast, der ja nicht nur über Kunst und Inspiration redet, sondern ja auch über Musik. Und weil du gerade gesagt hast, du bist Black Metal-Fan oder hörst das einfach sehr gerne.
Ja, ich bin jetzt kein, also ich kann es nicht so tief einsteigen, dass ich dir sagen kann, der Bassist von denen hat 1992 mit denen zusammen eine 7-Inch gemacht und die hat der rausgebracht und
der hat den umgebracht und ja.
Welche Kirche hat wer angezündet?
Ja, ja, ja.
Ganz genau. Mir ist bei der Black Metal Szene etwas aufgefallen und korrigier mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber wir haben vor kurzem Until the Light Takes Us geguckt. Das ist ja diese Doku über diese ganzen Mayhem, Darkthrone, Burt, so, ne, wer da wen was Böses getan hat und einen Streich gespielt hat, so. Und bei diesen ganzen Interviews mit dem Mayhem-Gitarristen, das ist derjenige, der da die ganze Zeit ja die Interviews gibt. Ja. What the fuck? Wie kann man sich und eine Szene so unglaublich ernst nehmen und man muss true sein und
wehe,
man verkauft mehr als 10 Platten, dann ist man, und wehe, das ist gute Qualität, das geht ja gar nicht. Jede Black Metal Band, also so, weiß ich nicht, sag mir mal eine neumodische Black Metal Band oder die halt so also so Death Heaven, sag ich, es ist kein Black Metal, aber es hat so ein bisschen diese sphärischen Blastbeats und so, ja, es hat aber gut aufgenommen, so. Das wäre ja Katastrophe für die. Das muss mit dem Headset aufgenommen werden. Das muss ja schäbig klingen, so. Und das finde ich so, also so Gatekeeping da. Das ist ja so hart mit diesen ganzen norwegischen Bands. Und denkt mir immer so, glaubt ihr euch, dass, also, macht das Spaß? I doubt it, dass das noch Spaß macht, wenn man die ganze Zeit so streng ist und so guckt. Keine Ahnung. Und, hast du das Gefühl, jetzt kommt meine Brücke, pass auf. Hast du das Gefühl, ich hatte das Gefühl tatsächlich sehr doll am Anfang meiner Tattoo-Karriere, dass es immer diese älteren Traditional Artists gab tatsächlich. Jetzt wird die Brille schon ausgezogen hier. Und ich sitze hier neben einem unglaublich guten Traditional Artist, der hier gerade einfach lacht und gute Zeit hat. Ne? Aber ich hatte immer von Anfang an Kommentare von meistens Traditional Tattoo Artists, Male Artists, die natürlich mit den lautesten Coil-Maschinen tätowiert haben, die dann meine Rotary-Maschinen noch vielleicht mal ein bisschen gejudged haben und so, ach, das sieht ja aus wie, ne, man weiß ja, man kennt ja die Sprüche, das sieht ja aus wie ein Dildo, bla bla bla. Waren dann aber natürlich auch immer die Leute, die dann sehr überrascht waren, wenn du dann deine Keulmaschine auseinandergebaut hast, wenn du Nadeln selber gelötet hast und solche Sachen. Und du kommst ja nun mal voll aus dem Traditional. Du machst sehr, sehr saubere, solide, also das muss ich einmal kurz sagen, folgt Sepp Winter bei Instagram und schaut euch das an, das ist sehr tolle Arbeit.
Alles mit dem Pen seit 3 Jahren.
Guck mal, Verräter! Shoutout mit dem Code Gina's Room, nein, Spaß.
Das ist 20%.
Bei nee, nur 10.
Nur 10 bei Cheyenne.
Nur 10.
Und Gina's Needle heißt das.
Ah, okay. Ich habe keinen Cheyenne, ich habe einen Bishop.
Oh, okay. Ja, aber ich finde ich, hast du da, du warst nie so, oder? Oder wie war das bei dir? Wie hast du das,
hoffnungsvolle Frage, wie, oder?
Nein, oder? Also oder, wie hast du oder? Das miterlebt? Hast du das selber auch, bist du da quasi, du bist ja mit reingewachsen in die ganze Sache, du bist ja nun mal auch mit Traditional Artists voll unterwegs gewesen, hast ja auch safe von denen gelernt.
Ja, ja.
Ja. Und hast du da auch Berührungspunkte mit solchen Leuten gemacht?
Ja, ganz viele. Also ganz viele. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so, ich find's witzig, dass du so True Black Metal und so dieses Tätowieren, da geht's, das Gatekeeping, das habe ich auch witzigerweise im anderen Podcast auch schon erzählt.
Ja.
Das ist so ein bisschen ambivalent, weil es einerseits natürlich für mich, ich bin, glaube ich, die letzte Generation, die da so richtig drin war, in dem Modus, dass halt in deren Augen so eine Selbstverteidigung stattgefunden hat nach außen hin. Ne? Also da mag es auch Narzissten, Gender jetzt nicht, da mag es Narzissten ja. gegeben haben, die das einfach nur gemacht haben, weil sie sich irgendwie dadurch erhöhen konnten. Aber ich glaube, für viele Menschen, die das Tätowieren ganz doll geliebt haben und noch ganz doll lieben aus der Zeit, die hatten halt so eine rocky road an den Punkt, dass sie tätowieren konnten, dass es dann, glaube ich, relativ natürlich und reflexhaft schon war, dass man gesagt hat, ey, ich will alle anderen draußen halten. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass es wie so ein kleines Sieb war, dass zu meiner Zeit, und das klingt jetzt, also ich habe vor 15 Jahren angefangen, ist das nicht so weit her, ne? Mhm. Aber dass da natürlich, das war kein Berufswunsch, den du nach dem Studium oder nach dem Abi hast. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wir kriegen relativ regelmäßig Mails in Laden, wo drin steht, hey, ich bin 17, ich mache nächstes Jahr mein Abi, ich will Tätowiererin werden. Mhm. Hier sind meine Arbeitsproben, wann kann ich zur Ausbildung antreten? So, also es ist an einen anderen Punkt geraten und es ist nicht mehr diese geschlossene Gemeinschaft und das hat einen großen Nachteil, wie ich finde, dass halt echt viele Leute heute tätowieren, denen so ein paar Basics in der Berufsethik abgehen. Das ist so dieses, ne, also weil es halt nochmal was anderes ist, ob du jetzt einen Mensch fürs Leben zeichnest oder ob du, keine Ahnung, einen Mensch die Haare schneidest, ohne Absolut. Jetzt Friseurin abwerten zu wollen.
Naja, die wachsen halt nach. Ist ja, einfach so.
Genau,
Muss man einfach so sagen.
Du verletzt die Person ja. körperlich. Es ist ein intimer Eingriff. Du zeichnest die Person fürs Leben. Es ist irgendwie, ja, da kriege ich den Bogen jetzt gerade nicht. Aber für mich war das Tätowieren halt so voll was Magisches und so was 360-Grad-mäßiges, wo ich gesagt habe zu mir so, wow, sowas hast du vorher noch nie gehabt. Das hast du jetzt so für dich entdeckt. Und ich war anfangs auch so ein bisschen, heute würde ich sagen, wie so ein peinlicher Teenie, der das dann, ne? Ich war 3 Jahre dabei und habe halt auch dieses Loyal to the Coil Gelaber vor mir gegeben und habe gesagt, die Rotaries, das geht alles nicht, das bleibt alles nicht drin. Mhm. Und ich benutze kein Orange, weil Sailor Jerry hatte damals auch kein Orange. Mhm. Ohne ja. in dem Wissen, dass ein Sailor Jerry in der Hinsicht total progressiv war und hätte ein geiles Orange gehabt, hätte das sofort benutzt.
Ganz ne? genau, ja. Klar.
Und ja, ich habe das viel mitgekriegt und ich krieg's auch tatsächlich heute noch mit. Es gibt auch viele Momente, wo ich das Gefühl habe, dass manchen aus dieser Generation oder fast noch der Generation vor mir, die dann vielleicht noch mal eher so 15 Jahre länger dabei sind oder so 10 Jahre länger dabei, dass denen vielleicht auch so ein bisschen die Fälle davon schwimmen in manchen Belangen, ne, weil geh mit der Zeit, ne, und dass dieses ganze Gatekeeping sich einfach aufgelöst hat zu großen Teilen. Also es gibt noch so ein paar Geheimnisse, die kannst du nicht auf YouTube
das stimmt, ja.
dir angucken. Mhm. Und ja, da bin ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen ambivalent, was das angeht. Ne? Einerseits denke ich, es war ganz gut, dass es irgendwie so eine Selbstregulation gab. Und andererseits ist es natürlich auch super, wie du halt schon gesagt hast, das ist halt super. Das ist eine ekelhafte Hierarchie gewesen.
Judgy auch sehr.
Ekelhaft ja. judgy. Ne? Dann kam halt irgendwie Instagram dazu. Dann, also bei mir war das noch so ganz am Anfang MySpace und so. Mhm. Aber dann kam irgendwie noch Instagram dazu. Dann gab es diese Social-Media-Komponente. Und dann waren es auch gerade, wenn du als Frau, als junge Frau da eingestiegen bist, dann hast du wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Scheiße gefressen.
Das ist halt immer diese, das ist tatsächlich die Sache, die sehr leicht ist für die Person, die jetzt zum Beispiel sich an Likes oder sowas misst, ja, ist natürlich sehr leicht ein Gegenüber, das weiblich ist und Brüst und ein Ausschnitt, man sieht einen Ausschnitt, scheiße, was soll ich machen, weißt du, bist eine Frau, das heißt halt ein Ausschnitt, so. Das ist natürlich so entspannt und leicht, sich das als, naja, als Grund zu nehmen, dass diese Person vielleicht erfolgreicher in deren Augen ist, ja, oder mehr Kunden hat. Ich erzähle ja, das ja der, immer sehr.
Das ist der Quick Win dann halt
genau,
einfach.
Genau, genau.
Dann direkt da mitnehmen.
Das ist vielleicht aber auch, und was ja auch eine Komponente ist, die man gar nicht so vernachlässigen kann, dass das vielleicht auch mal eine durchdachte Sache ist, weißt du? Und dass man auch vielleicht damit spielen kann oder so. Lass die Leute das doch machen.
Ich denke mir bei dem... Ich hab mal mit einer relativ schlauen und gut studierten Kundin mich über das ganze Thema Social Media und dass Frauen mit so einer Komponente auch teilweise der bewussten Sexualisierung da erfolgreicher sind. Rein netto, was halt die Reichweite irgendwie angeht. Mhm. Und wir haben uns da unterhalten und sie hat mir auch gesagt, dass es da wohl eine Studienlage gibt, die das durchaus auch belegt, dass es halt so funktioniert. Das funktioniert aber natürlich so, weil der Rest der Gesellschaft halt das bevorzugt und das
und
honoriert und die Objektifizierung eben der Punkt ist, der halt irgendwie ja. da der treibende Motor da hinten ist. Und dann dachte ich mir auch so, ey, Frauen fressen so viel Scheiße in so vielen oder allgemein viele Minderheiten in Anführungszeichen, aber Frauen fressen so viel Scheiße in so vielen Belangen und Punkten der Gesellschaft. Da rege ich mich doch nicht drüber auf, dass jetzt der eine Punkt, dass sie es da ein bisschen leichter haben, in Anführungszeichen wohlgemerkt. Weißt du, was ich meine?
Absolut, vor allem so. Du bist ja im Grunde genommen ja auch der Grund dafür dann, weil du
eben.
Klickst
genau,
es ja an
genau.
als Mann.
Absolut, eben, ne? das ist
dieser
halt so.
Öl ins Feuer, so.
Absolut, also, natürlich, Zeit. Genau, das habe ich jetzt, das
Gott, das ist es ja, ja eigentlich,
absolut,
ne? Also,
so.
So, klar, das wird jetzt aber auch besser, das finde ich ganz geil, also es gibt schon ein bisschen so einen Wandel in unserer Branche, so, aber, damit wusste man immer. Also die Selfies, so bloß kein Selfie als Frau hochladen. Wenn du ernst genommen werden willst in der Tattoo-Branche, dann bist du am besten Jens, der in seinem Keller tätowiert, der nie zeigt niemals dein Gesicht oder dass du irgendwie, weiß ich nicht, blonde, lange Haare hast oder so. Ne? Du bist der Traditional Artist im Keller mit einem Flanellhemd und einem Riesenring in der Nase. So. Niemand wird dich jemals sehen. So, ne? Also das war immer so dieses bloß kein Selfie hochladen. Hat sich aber voll geil gewandelt auch, finde ich. Das ist eine gute Sache. Aber wo kam ich denn jetzt her? Wir waren jetzt bei den Frauen
Black
kurz.
Black Metal, genau.
Wir waren Black Metal. Vom Gatekeeping.
Until the light takes us, ja.
Ganz genau. Warum ich jetzt darauf hinaus wollte, habe ich tatsächlich den Faden verloren. Aber
ich bin froh, dass das nicht nur mir passiert.
Nein, Quatsch, das passiert. Ist ja auch erst die 30. Folge, da kann man ja auch ein bisschen nachsichtig
mit
mir sein.
Ja, aber man kommt ja auch von 100 aufs 1000. So, es gibt ja sehr, sehr viel zu bereden. Ich finde, man findet immer irgendwie wichtige Punkte, gerade mit der Objektifizierung von Frauen im Internet oder generell überall immer von Männern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist auch egal, wenn du jetzt nicht mehr weißt, woher du kommst.
Diese Rechtfertigung,
nee. Ja.
Also gerade bei den Menschen, die dann immer gesagt haben, ja hier, du musst loyal to the coil sein und hier ne, alles, bloß keine Ahnung, mit dem iPad. Oh, ich habe so lange einfach mich mit diesem iPad nicht, ich habe mich nicht ans iPad getraut, weil ich dachte, nein, ich zeichne noch alles auf Papier.
Ja, ja, ja,
nicht, dass irgendein Traditional Artist aus Italien schlecht über mich denkt, weißt du, super bescheuert. Aber und am Ende des Tages hörst du sowieso das Gerücht, dass du so viel Kunden hast, weil du aufgrund deiner Brüste So, das ist so ein Lieblingsgerücht, das erzähle ich, glaube ich, auch jede zweite Folge so.
Tätowierst mit denen.
Ja, da ist die Vaseline und da halte ich die Maschine.
Dann wäre jeder Kunde und jede Kundin völlig verdient, wenn du es können würdest.
So, oder? Okay, Hammer, der Skill. So.
Ja. Nee, ich habe das aber, also wo du das meinst, ich habe letztes Jahr war bei mir ein Punkt erreicht aus verschiedenen Gründen, wo der Laden sehr schlecht lief und wo wir jetzt nicht eine dramatische Notlage waren, aber es ist eine Schieflage geraten alles. Und ich hatte überlegt, den Laden zuzumachen und auch sowas zu machen, dass ich halt alleine privat arbeite. Ja. Und da kamen halt echt viele Faktoren zusammen. Es war jetzt nicht nur Covid oder nicht nur Inflation oder nicht nur irgendwie die zweite Prüfung vom Finanzamt binnen 6 Jahren oder sonst irgendwas.
Aber ihr habt ja auch den besten Standort dafür.
Ja, wir haben den Premium-Standort und also ich weiß ja, das wird per Zufallsprinzip ausgewählt. Also ich möchte hier keine Unwahrheiten in die Welt setzen. Ja. Das ist zumindest das, was man zu hören kriegt, wenn man die Prüfung hat. Long story short, ich habe ein Video gemacht und habe halt einfach gesagt, ey, es wird eng hier bei uns. Wir wissen nicht, ob wir dieses Projekt Cool Tattoo, weil wir ja auch alles so ein bisschen, es läuft alles basisdemokratisch, auch wenn es mein Laden ist, ob wir das so fortsetzen können. Wir würden einen Walk-in-Tag machen und würden Motive für einen fairen Cut tätowieren und ihr könnt reinkommen und die Proceedings gehen halt irgendwie in den Save the Cool Tattoo Fund irgendwie und wir machen noch ein T-Shirt. Dann Sina, meine geschätzte, super geschätzte Kollegin, so einen kleinen Teufel gezeichnet, der so weint, weil er einen Finanzamtbrief aufmacht. Diese Traditional Teufel, diese Hot Stuff Teufel, mit dem Wasserkopf. Ja. Und also ich habe zu keiner Sekunde gesagt, hier ist der Link zu meinem GoFundMe. Oder zu keiner Sekunde gesagt, tut mir leid, aber wir müssen jetzt die Tattoos 60% teurer machen, denn der ganze andere Scheiß wird auch teurer ohne Ende. Mhm. Sondern wir haben nur gesagt, ey, wir haben so ein bisschen Schieflage, wir würden gerne diesen Walk-in-Tag machen, dass jetzt mal so Hals über Kopf 5 Scheine reinkommen oder sonst irgendwas, ne? Und es gab daraufhin negative Reaktionen. Es gab darauf Negativreaktionen, so, ihr mit eurem Battle-Video, das so, ihr sind nicht real und bla bla bla, peinlich. Man weiß doch, dass einmal im Jahr Slow-Season ist und so. Wo ich denk,
Sepp, und jetzt stell dir mal vor, du hättest noch einen Ausschnitt da gehabt. Alter!
Zum Glück hatte ich einfach ein schwarzes Gildan-Arbeits-T-Shirt an, als dieses Video gedreht habe.
Schau, nee, beste Quali.
Das hat mir gezeigt, dass so dieses... dass so in vielen Belangen oder in vielen Bereichen so Schwäche zeigen, halt mittlerweile überhaupt kein Problem mehr ist. Im Gegenteil, auch als Merkmal gewertet wird, dass man halt authentisch ist. Ne? Weil nicht jeder ist die ganze Zeit stark und zynisch und abgewichst und alles perlt an einem ab.
Ja.
Aber mir hat es halt auch gezeigt, dass es in manchen Bereichen im Tattoo-Game auf jeden Fall noch nicht so ist. Und dass es Personen sind, die zum Teil noch nicht so lange tätowieren wie ich, die sich da so gemeldet haben. Zum Teil sehr viel länger tätowieren als ich. Aber dass es halt Personen sind, die haben da irgendeinen Hack-Mack mit. Die haben da irgendwas, haben die da Skin in the Game.
Da brodelt.
Brodelt noch was. Was aber dann nachher ja wahrscheinlich gar nichts mit mir zu tun hat.
Also, nein, das absolut ist so, nicht. Interessant, dass du das sagst, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, gerade wo du jetzt zum Beispiel sagst, sehr viele 17-Jährige vorm Abi zum Beispiel finden diesen Tattoo-Beruf so interessant und krass. Es ist ja, wenn du jetzt nicht komplett drin bist, weil du eine Tätowiererin oder ein Tätowierer bist oder einfach gerne dich tätowieren lässt, sondern einfach so, du findest das nicht scheiße, du bist jetzt aber auch nicht super Fan von Tattoo-Kunst, dann kann dir sehr schnell aufgrund auch vom Internet dieser Ferrari-fahrende, Rolex-tragende,
absolut.
Cash-zählende, komplett durchtrainierte Tätowierer, so, der wird dir ja angezeigt, der wird dir ja so, ne? Also, oh mein Gott, das ist ein krasses Bargeldgeschäft, wir haben alle fette Uhren, wir haben krasse Autos, wir haben die geile Ladies, geile Boys, keine Ahnung, so, meistens,
wir haben die Social Media Cloud noch dazu, ne? Wir haben irgendwie auf allen Kanälen 6-stellige Follower in Zahlen und wir YouTube und haben Markenkooperationen hier und da.
Alles ist outgesourced, weil es gibt einen Social Media Manager, es gibt den und den Manager dafür und man hat riesen Studios über New York. Alles okay, so, mein Gott. Aber das wird ja halt schon sehr doll vermittelt, so.
Klar.
Und wie gut ist es doch dann eben, dass ein Tattoo-Studio, die eben solide, geile Arbeit macht, die jetzt nicht schnell wegfaden, sage ich jetzt mal, ist einfach so, die Acht drauf geben, dass sich Kunden und Kundinnen einfach wohlfühlen und auf Nachhaltigkeit achten, dass sie wiederkommen, ne? Zum Beispiel. Wie gut ist das denn, dass man da dann einfach, wie du es jetzt gesagt hast, Schwäche zeigt? Wobei ich ja einfach auch finde, das ist ja einfach nur ein Summa summarum von Fakten, wenn es einfach nicht so ist, ja? Dann macht man halt so ein Video. Frage ist halt, warum stört es die Leute?
Na? Das ist es halt, ne? Also ich glaube, es stört die Leute, weil sie es dann als Angriff auf ihre Überzeugungen sehen. Es ist so ein bisschen, ich habe irgendwann mal gehört, dass für einen Mensch eine Überzeugung fast so eine Art Besitz ist. Und wenn du diese Überzeugung angreifst, also so Werte, die man jetzt irgendwie hat, oder vermeintliche Werte, die man irgendwie hat, das ist wie so eine Art Besitz. Und wenn du das irgendwie angreifst, sei es auch nur, dass du halt sagst, meine Überzeugung ist dies nicht oder nicht hundertprozentig, dann fühlen die sich halt angegriffen und dann geht man in so einen Defensivmodus irgendwie über. Ich glaube, dann müssen wir das Internet abschalten, wenn man das nicht mehr wollte. Das ist Tätowieren, ist dann nur so ein, also so ein winzig kleiner Teil dessen, was.
Genau.
Die ganzen, was da abläuft.
Absolut. Das ist diese ganze Missgunst, finde ich, die ja immer drüber schwebt. So dieses, ich habe das letzte, du, bei mir war das letztes Jahr war auch nicht so okay. Ne? Ich habe auch eine Überflutung hinter mir. Ich habe das nicht gemacht. So das schwimmt ganz dann genau. Immer so mit, diese Missgunst. Ich habe es doch auch ohne Video geschafft. So, ein bisschen schwach, dass du das jetzt nicht schaffst. Ne?
Ganz genau.
Hintergründe, dass Finanzamt unsere absolute Lieblingsinstanz ist irgendwie. Und das... Sachen wie Pandemien und einfach auch Engpässe einfach passieren.
Das ist ganz normal. Also für alle, die zuhören und ähnlich romantisieren oder bis jetzt romantisiert haben, egal was für ein Beruf, das ist ganz normal, dass man nicht immer eine Zeit hat, wo es richtig krass läuft, so wie es einem halt auf Social Media suggeriert wird. Und der Tätowierer, die Tätowiererin oder Beruf X, die dir angezeigt wird, übrigens, weil sie eben sehr viel Reichweite hat, nicht weil der Beruf so krass ist und das definitiv nur Millionen gibt, sondern eben weil diese eine Person so viel Reichweite hat, deswegen wird sie dir angezeigt, aber nicht, weil es bei der auch immer gut gelaufen ist. Und das ist ganz normal. Das ist ganz normal.
Ja, weil es auch nicht untereinander vergleichbar ist mit, also so ein bisschen, die Art, das Tätowieren hat sich so krass diversifiziert irgendwie. Das ist so ein bisschen, wenn du, keine Ahnung, als ich 1994 in die 5. Klasse gekommen bin oder so, wenn ich da in den Schulhof gelaufen bin, dann habe ich mit einem Blick erkannt, das sind die Metal-Kids. Da vorne sind die Punk-Rock-Kids, das sind die Skate-Kids, das sind die Hip-Hop-Kids, da hinten sind die Goth-Kids. Ne? Und da war das alles so, das war so super, abgegrenzt voneinander. Heute läufst du in den Schulhof und das Kid, was irgendwie Metal hört, muss nicht aussehen, wie ein Metal-Kid 1995 ausgesehen hat, mit Jeans-Weste und Sepultura-Shirt. Sondern es ist jetzt für alle was dabei. Es hat sich so aufgesplittet und so ausdiversifiziert. Und Hip-Hop, was eine Counterculture und Subkultur war, ist auf einmal irgendwie der Mainstream und der Pop und die Hauptmusik weltweit fast schon. Und genauso ist im Tätowieren auch passiert. Das ist irgendwie, es ist jetzt für jeden und jede was dabei. Und es muss und soll vielleicht auch diejenigen geben, die du gerade beschrieben hast, die halt dann irgendwo in scheiß L.A. rumfahren und halt ein 120.000 $ Auto fahren oder mehr noch mit so viel Rolis und Patek Philippe am Handgelenk tragen können. Und wo dann halt die postkartengroße Tätowierung oder kleiner halt $6,000 kostet oder so. Wir haben in Hamburg auch Läden. Ich hatte einen Kunden, der hat so ein dieses Dotwork-Realismus-Ding, wenn sie so realistische Szenen so ganz klein mit Dotwork darstellen. Das hatte der auf dem Unterarm. Das war fairerweise, hatte das seine besten Tage schon hinter sich, obwohl es noch nicht so viele Tage alt war.
Oh.
Also das war so das erste Momentum. Und das zweite war, als er mir halt gesagt hat, was er dafür bezahlt hat. Und ich habe noch nie in meinem Leben für eine Tätowierung, also an einer Sitzung, so viel Geld genommen. Weit davon entfernt. Also es war mittlerer vierstelliger Betrag. Und das gibt's dann halt auch. Ja. Und der war aber nicht unhappy damit, so, ne? Also ich habe dem auch nicht gesagt, boah, ey, das ist jetzt schon grauer Matsch, Alter. Da muss aber ganz zeitnah, muss da mal einer schwarz reinmachen. Oder eine. Ja, sonst hast du da... Und das war nicht viel größer als so eine Big Pack Zigarettenschachtel.
Oh.
Und es ist halt... Ich kann sagen, es hat 3.500 Euro gekostet, diese Tätowierung an einem Tag. Und
das finde ich so absurd, wenn ich an einem Tag eine Tätowierung für 3.500 Euro machen würde.
Würde ich den Rest der Woche nicht mehr arbeiten kommen.
Sowieso nicht. Ich würde einen Monat nicht arbeiten, hallo. Kommt drauf an, ob ich's Barbie komme. Egal.
Nein.
Aber was ich sagen will...
Telefonstreich.
Was ich sagen will, aber dann, also und das geht nicht, weil wir Menschen sind und wir arbeiten mit unseren Händen. Aber Alter, das müsste die perfekteste Tätowierung der Welt für mich sein, dass ich danach... so mit erhobenem Haupt sagen kann, diese 20 auf 10 Zentimeter sind jetzt 3.5 Öcken wert. Dafür kriege ich Auto. Keine Ahnung. Je nach Prinzip.
Ein Auto, was gerade so fährt, aber ja, du kriegst einfach ein Auto.
Kannst du ein Auto, ja. In Polen kriegst du ein Auto. So.
Ja, das
also mein erstes Auto hat 400 Euro gekostet.
So nämlich. Und mein Skoda Fabia hat nämlich, glaube ich, 3.5 gekostet. Deswegen komme ich da gerade drauf.
Okay.
Aber damit will ich nur sagen, ist ja auch egal, für manche Menschen sind 3.500 Euro, boah, da kriegst du eine Handtasche für, manche leben da 4 Monate von, so, ne? Also, das ist natürlich so, wie du das, es ist auf jeden Fall, egal was du damit machst, es ist unglaublich viel Geld. Und wenn du das in die Hand, also das bekommst für etwas, da denke ich mir, da müsste aber jeder dort, aber so perfekt in die Mitte der zweiten Hautschicht eingearbeitet sein und ich würde meine Dynamic-Flasche aber 30 Minuten schütteln, damit da bloß jedes Pigment gleich verteilt ist. Weißt du, was ich meine? So, und das geht nicht. Das können wir nicht machen.
Also ich würde, wenn ich jetzt zu einem Tätowierer oder einer Tätowiererin gehe, wo ich sage, so, da brennt mein Herz für. Mhm. Und die Person würde mir sagen, das kostet aber 3.500 Euro, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen. Weil ich halt sagen würde, okay, jetzt bin ich schon extra nach Portland geflogen dafür oder so, ne? Entschuldigung.
Ja.
Wir trinken Limo mit Kohlensäure. Und wie du halt gerade schon gesagt hast, das ist, glaube ich, auch einfach das Marketing-Game und ist die Positionierung in dem Ganzen. Ne? Positionierst du dich irgendwie wie Balenciaga, dann kannst du Klamotten raushauen, die in manchen Belangen kreativ sind. Und in manchen Belangen sehen sie aus, als wären sie einfach ein soziales Experiment, um zu gucken, wie weit man gehen kann. Und die Leute kaufen es trotzdem.
Mhm. Ja.
Und dann hast du das halt irgendwie so drin. Und dann verlangst du diese Kohle und wenn du jemanden findest, der es bereit ist zu zahlen.
Supreme, Backsteine.
Genau, Supreme, Backsteine, irgendwelche.
$3.000.
Eine Bauleuchte haben die nochmal irgendwann gemacht.
Wirklich?
Ja, stimmt.
Großartig. Und das ist es ja, ne? Das war mit Sicherheit so ein bisschen ein soziales Experiment, um zu gucken, wie weit es irgendwie geht. Und ich habe mich da auch oft schon mit KollegInnen unterhalten und wir sind meistens an den Punkt gekommen, dass wir es eher kacke finden, wenn die Preise zu krass gedumpt werden. Mhm. Wenn man das halt, ne, wenn das halt so eBay-Kleinanzeigen von privat, ich mache das für 100 Euro, wo du im Shop 500 Euro bezahlen würdest, weil das macht den Markt, glaube ich, tendenziell dann, kaputter. Also Markt macht es für uns kaputter.
Ja.
Nachher als halt irgend so ein Studio oder irgend so, wie du halt schon beschrieben hast, die dann diese Mondpreise aufrufen. Mhm. Trotz allem ist es für mich halt einfach absurd, das so zu hören, weil es halt irgendwie, weil ich halt gelernt habe, 3 Stunden tätowieren kosten 300 Euro.
Ja, das haben wir.
Kosten 400 Euro. Genau. Ne? Das war halt so dieses.
Das hat man so gelernt. Ja.
Dieses Ding irgendwie. Die Leute, ich finde es immer ganz geil, wenn die dann zu uns kommen oder zu mir kommen und dann fragen, ja, was kostet so ein Sleeve? Ich mache mehr und mehr japanische Sachen die letzte Zeit. Und ich denen sage, ja, das ist halt so von bis, aber naja, braucht 5 Sitzungen für einen Arm. Vielleicht 6 oder 7, je nachdem, wie viel Farbe du drin haben willst und so. Und dann nennst du denen so eine Hausnummer und dann sie so, echt? Okay, krass. Wir waren vor 2 Jahren bei Laden XY und haben uns da hier 2 Single-Needle-Schriftzüge machen lassen. Und die haben 700 pro Schriftzug aufgerufen. Und du sagst so, das hättest du bei uns für 120 pro Schriftzug haben können, aber darum geht's ja auch nicht nachher.
Ne? Und ganz ehrlich, du musst dich am Ende des Tages, das meine ich nämlich mit, auch das ist in den Spiegel schauen.
Du musst einfach echt...
glücklich ans Bett gehen.
Ja.
So, du wirst auch nicht glücklich, wenn du ein Sleeve für 200 Euro machst. Weißt du, musst das irgendwie finden. Bei mir dauert das auch noch irgendwie, aber ich bin seit 10 Jahren hart dabei, irgendwie da meinen Weg zu finden. Auf jeden Fall musst du dich gut dabei fühlen. Auch, weißt du? Und auch, hör dir auch mal Feedback von deinen Kundinnen an. So, ne? Wie ist das so? Was, Na, keine Ahnung, was hast du sonst so? Ich finde das einfach schon toll, wenn Leute einfach reisen. So, das ist für mich schon ein unglaubliches Commitment, dass Leute einfach, die Flüge sind teurer als die Tätowierung. So, krass, was ist mit dir? Wahnsinn.
Ähnliche Parallele zu Konzertkarten auf eine Art. Je nachdem, wie viele Big Player in diesen Konzertkartenpreis mit reinspielen natürlich. Also ich rede jetzt nicht von Ticketmaster-Konzerten.
Aber ich sage in den USA.
Ich rede nicht von Ticketmaster. Je mehr Nachfrage, desto teurer. Sondern so, wenn du stetig wächst über Jahre und auch irgendwie besser wirst in dem, was du tust und Qualität bietest. Bei Musikern geht es dann darum, die können ihre Songs gut spielen und machen eine Performance. Also es ist keine Jazzband, die einfach krasse Songs da hinspielt, sondern es und geht...
Fliegst auf einer Rakete, die Feuer von hinten...
Ja, so das Mittelding. Ja.
Du machst. Aber auch das musst du natürlich mitbezahlen, wenn du früher im gemieteten T5 rumgefahren bist und halt immer abtelefonieren musstest, wer Backline mitbringt und wer nicht.
Genau.
Versus heute hast du halt 840 Tonner dabei.
Ganz genau.
Eine Travel Party von 90 Leuten oder so, ne?
Das kommt immer mit, weißt du, du zahlst dann von dem, was du da findest, ja auch dann wieder Leute, damit die Performance, die du da bietest, die Produktion, die du da bietest, für Leute, die dann das Konzertticket zahlen, dass du das denen bieten kannst. Denn eine fünfköpfige Band kann nun mal eine Arena-Show alleine nicht aufbauen. Es geht nicht. Also geht schon, brauchst du sehr viel Zeit für, musst die Arena für 2 Wochen mieten, dann geht das vielleicht, aber dann sind die Konzertkarten richtig teuer.
Und du musst, also da sehe ich es halt auch wieder von der Warte her, ich möchte vom Tätowieren leben. Das ist das Einzige, was ich machen möchte. Also wenn morgen ein edler Spender oder eine edle Spenderin um die Ecke käme, würde sagen, ey, hier ist dein bedingungsloses Grundeinkommen, du hast Betrag X netto, du kannst in der Mitte der Mittelschicht leben, du wirst dir nie einen Porsche 911 Turbo S kaufen können, du wirst aber auch nie von der Altersarmut bedroht sein, du musst dir aber eine Tätigkeit suchen, die du den Rest deines Lebens machst, dann würde ich sagen, tätowieren, what else? Ne? Das ist das, was ich machen möchte. Und genauso denke ich mir auch MusikerInnen, wenn die davon leben, wenn du die Musik magst und das dir was bedeutet, was da rauskommt und du vielleicht Bock hast auf mehr von dem, was da rauskommt, dann ist es doch fein, wenn die davon leben können. Und wenn die halt irgendwie nicht die ganze Zeit nur Starving Artist mäßig nebenher noch kellnern müssen. So, ne? Und gleichermaßen, wie du halt gesagt hast, ich war vor 2 Jahren hier auf der 7. KISS-Abschiedstour. letzte Tour.
Ja, ja.
Und ich muss fairerweise sagen, dass ich eingeladen wurde. Ich habe das Ticket nicht bezahlt, aber wir hatten diese beste Kategorie, so ganz vorne, Golden Circle, Pipapo. Und was noch geil dazu kam, ich habe mein Handy im Auto vergessen. Das heißt, ich war wirklich... 90 Minuten plus Zugabe habe ich keine einzige Sekunde davon gefilmt. Und ich war so entertained.
Mhm.
Es war so eine schöne, klar, ey, wir reden von KISS nach wahrscheinlich der 10.000. Show oder sonst irgendwas. Es war so cool, dass ich jederzeit sagen würde, ey, ich gebe die 200 Euro aus und gehe wieder zu KISS.
Ja.
So, es hat mir so viel Spaß gemacht. Wenn die nochmal eine Abschiedstour spielen, dann gehen wir auf die 8. Abschiedstour auch, ne?
Ja,
so mit. Voll. Und ob dann da vielleicht ein paar Spuren mitliefen und die nicht mehr alles so gesungen haben, die sind halt 72, ne? Wenn dann irgendwie einer mit 72 an so einem Haken über 15 Flammenwerfer über die Arena schwebt, so. Fair enough, wenn der irgendwie 2 Spuren Unterstützung für den Gesang kriegt. So.
Ja, das muss ich auch, Alter.
Ja, eben, und ohne 72 zu sein.
Ja.
Und deswegen, und im Kleinen halt eben genauso. Ne? Wenn jetzt irgendwie eine Band sagt, wir wagen diesen Schritt ins Professionelle und wir kriegen halt irgendwie einen Deal und die Vorschüsse sind natürlich vielleicht nicht so, dass wir sagen können, davon kaufen wir uns jetzt gleich ein Haus und den Lambo davor. Aber wenn eine Band halt sagt, wir machen diesen Schritt oder allgemein MusikerInnen diesen Schritt machen und dann wird es ein bisschen teurer, weil sie jetzt halt davon ihre Miete bezahlen müssen. So be it.
Ja,
absolut.
Ganz normaler Prozess eigentlich.
Ja.
Also, als ich jetzt am letzten Wochenende da schon mir Bring Me the Horizon angeguckt habe, habe ich auch gedacht, ey, das erste Mal habe ich die gesehen 2013 in der großen Freiheit und die waren so unglaublich schlecht. Lieblingsband damals schon, aber die waren so schlecht, ich war so enttäuscht. Und jetzt habe ich sie gesehen auf dem Mystic Festival und diese Produktion und wie gut die waren, einfach auch gesanglich, weil immer dem Sänger vorgeworfen wird, dass er da nicht on top of his game ist. Das hat er jetzt aber mal gedreht, ey. Das war richtig, richtig krass. So, und da, voll legitim, die fahren da auf alles, was geht und machen geile Mucke und natürlich ist es das wert.
Ich habe die tatsächlich gesehen vor zig Jahren. Ich habe vorhin mal kurz im Vorgespräch erwähnt, dass ich in Trier studiert habe und in Trier gab es das Ex-Haus. Das ist ein relativ.
Ja, da waren, ja sicher, da waren ja immer richtig geile Power-Violence-Konzerte.
Da gab's. Ey, Ex-Haus war halt so geil, das war eine ehemalige Kaserne unter Napoleon schon. Es war so ein riesiger Bau, so ein riesiger hufeisenförmiger Bau.
What?
Und es war die Amis sind immer ausgeflippt, wenn sie es gesehen haben, weil die Amis ja gerade im kleineren Rahmen sind ja gewohnt in irgendwelchen so Social-Meeting-Geschichten, wo dann Teppich liegt und die Neonröhren an der Decke sind zu spielen. Und du hattest halt alles von 60 Leuten in einem Luftschutzkeller bis hin zu, ich glaube, 2.500 bis 3.000 Leuten draußen, eine Outdoor-Venue.
Geil.
Und da haben wir auch dementsprechend hat auch irgendwie alles gespielt. Und da waren mal Bring Me the Horizon auf einem Festival, das Summer Blast Fest. Da hat mein kleiner Bruder damals mitgearbeitet und ich habe da ein paar Mal Artwork für gemacht und habe auch immer dann so ein bisschen Runner gemacht und halt Geld dazu verdient. Und da weiß ich noch, dass einer von denen noch nicht alt genug war zum Reisen und da waren die Eltern noch dabei.
Wow.
Und dann saßen da alle irgendwie Backstage und das muss Anfang Mitte der 2000er glaube ich gewesen sein, ja. So um und bei. Saßen dann irgendwie alle Backstage und da saßen dann halt so wirklich, die sahen aus wie so aus EastEnders oder so einer anderen englischen Soap halt irgendwie, saßen da zwei so ein englisches Paar in ihren späten 40ern und Emo-Kid-Son mit der Frisur.
Sicher.
Und
darf in Trier spielen.
Den Cheap Monday Spray-On Super Tight Skinny Jeans und so. Liefen da halt irgendwie rum und alle meinten so, wer sind denn die beiden da vorne? Kriegen die was vom Catering? So, ja, das sind die Eltern von dem von Bring Me the Horizon.
Geil. Ja, siehst du. Und dann siehst du die eben ein paar 20 Jahre später. Die Headliner auf dem Riesenfestival sind und diese Pyro und das ist ja unglaublich, aber wie schön ist es, wenn man sich dann einfach für solche, ob das KünstlerInnen sind oder einfach Bands, sich freut, dass die, also ich freue mich immer richtig doll, wenn das Leuten so ergeht und die dann groß werden und so. Ich freue mich immer voll für die, ich finde das voll geil.
Ich finde tatsächlich, da habe ich letztens lange drüber nachgedacht, ich habe vergessen, mit wem ich darüber gesprochen hatte. Ich finde, Neid und Missgunst sind zwei so unterschiedliche Paar Schuhe. Weißt du, ich kann mir angucken, wie jemand durch die Decke geht und wie jemand richtig gut wird und voll Erfolg hat damit, ne? Ob das jetzt befreundete Menschen sind oder nicht. Und denkst so, ey, ich will das auch. Also ich neide das schon, aber ich neide es nicht im Sinne von, dass ich das denen nehmen will, sondern ich möchte das auch. Für mich ist das jetzt so ein Antrieb. Das
Ansporn.
Ist so eine Trieb, genau, das ist so eine Triebfeder, irgendwie auch zu machen und zu schaffen und zu pushen und zu tun. Aber ich freue mich voll, dass die da oben sind. Ich will nur da mit oben stehen oder neben dran stehen oder so. Oder zumindest in der Nähe sein. Versus Missgunst dann halt, das wäre wie so, ey, ja, Bring Me the Horizon. Nehme ich mich nicht aus früher. Habe ich früher auch gesagt, das ist doch kacke, das ist doch kein Hardcore, das ist doch kein Metal. Was ist denn das da mit den ganzen komischen, was macht der mit seiner Frisur, ne? Also allgemein fanden wir Metalcore super beschissen und alles, ne? Also es war halt, ich mochte dann halt auf diesen großen Festival-Showcases, da war dann Converge und Napalm Death haben gespielt, so die fand ich geil, Dillinger haben da gespielt, die fand ich geil und Madball haben auch gespielt, die fand ich peinlich, aber auch irgendwie
gut,
geil.
Madball ist aber immer noch peinlich.
Ja, sind sie, also die sind auch noch mal ein gutes Stück peinlicher geworden, glaube ich, die letzten Jahre über.
Ja, das stimmt.
Aber
tatsächlich.
Das war dann so dieses.
Ich weiß, was du meinst.
Judgy-Ding.
Ja.
Aber ich finde, Neid und Missgunst, da habe ich viel drüber nachgedacht, sind, glaube ich, nicht die beiden, not the same. Irgendwie.
Nein,
absolut.
Ich glaube, Neid inspiriert dich und spornt dich an und Missgunst zieht dich zurück wieder, zwei Schritte.
Definitiv. Missgunst bringt dich auf jeden Fall nicht dazu, auch was in die Richtung zu machen, dass du besser wirst, um dich an den beneideten Punkt zu bringen. Missgunst ist einfach nur so, das finde ich scheiße. Und dann versinkst du in deinem Selbstmitleid und sonst wie.
Ich finde es vor allem total wichtig eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, manchmal neidisch zu sein, aber in a good way. Weißt du, wenn ich jemanden sehe und mir denke, das will ich auch so machen. Solche Lines will ich auch ziehen. So, das will ich auch. Also so, also krass, dass du das jetzt so, dass du jetzt so einen Erfolg damit hast und so, und bin ein bisschen neidisch, aber mich spornt das an. Und ich glaube, das ist einfach auch arschwichtig,
ja, ey,
dass du so bleibst, dass du nicht aufhörst.
Wenn ich dich draußen durch die Sonne laufen sehe und du hast ein geiles Eis, dann will ich nicht hinrennen, dir das Eis aus der Hand schlagen und so sagen, will ich kein Eis, aber hast du auch kein Eis.
Ja, klar, dann anderes,
bin
ja.
ich neidisch und denk mir, scheiße, hat die ein geiles Eis, ich hol mir jetzt ein geiles Eis. Ja. Weißt du, so, das irgendwie so.
Genau, immer das Eis auch holen, aber nicht den anderen wegnehmen. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig.
Lernen, das Eis selber zu machen.
Wir wachsen durch Kooperation, wir Menschen, und nicht durch Einzelgänge, genau. Ja.
Ist so tatsächlich, ja. Ja, nur so wirst du aber ja auch in allem, was du machst, in allem Kreativen, wirst du ja auch gut durch Inspiration und durch Austausch mit anderen. Und deswegen war ich ja zum Beispiel auch, als ich das nicht gemacht habe am Anfang, wo ich angefangen habe, ne, bin ich auf Messen gegangen, bin ich auf Guestspots gegangen. Natürlich bleibst du dann in deinem Biotop und entwickelst dich einfach nicht weiter. Deswegen ist das einfach genau das, was du sagst, diese Kollaboration, dieser Austausch, das ist einfach richtig wichtig.
Ja.
Also hört auf mit Ellenbogen. Vor allem in einer Kunstbranche ist Quatsch. So. Ist Platz für jeden auf der Bühne. Und wie sagst du das immer? Ist für jeden Platz im Rampenlicht.
Ja, voll.
Ja.
Ist auch, also ist auf jeden Fall anstrebsam, dass das so ist. Finde ich.
Und hat ja auch keiner angefangen damit, mit dem Gedanken, natürlich willst du vielleicht die anderen übertrumpfen im Sinne von, dass du sagst so, ey, und irgendwann stehe ich da oben vor 20.000 Leuten auf der Festivalbühne oder mehr, ne? Oder und irgendwann lebe ich meinen Traum vom Tätowieren oder sonst irgendwas. Aber die wenigsten werden ja angefangen haben und gesagt haben, aber nur ich. Es soll niemand sonst an diesem Punkt sein. Ne? Also ich glaube nicht, dass, keine Ahnung, Jimi Hendrix gesagt hat, jetzt spiele ich das alles hier und dann bin's nur ich, der hier so in den Akkorden rumspielt und so ein Virtuose ist oder sonst irgendwas.
Ja, ja, voll.
Genau. So ist das. Ja.
Eine absurde Vorstellung auch.
Ja, voll. Ja, also es sind ja auch schon alles Sachen, die einen ja so dezent wütend machen, finde ich.
Kommt jetzt die Überleitung auf das?
Überleitung.
Nicht schlecht.
Ich bin so schlecht in Überleitungen, aber ich stehe dazu.
Aber du hast mich ja gebrieft, deswegen.
So, genau.
Ich habe wieder vergessen, worum es genau geht.
Alles
also,
gut.
Go for it.
Ich bin mir eigentlich auch sicher, weil es ist Montag nach den Wahlen, dass wir, glaube ich, auch hier an diesem Tisch alle dasselbe wütend und wöchentlich haben. Aber keine Ahnung, Sam, hat dich diese Woche etwas wütend gemacht?
Heute ist Montag.
Hat dich letzte Woche etwas wütend gemacht?
Ey, fairerweise muss ich ehrlich sagen, dass das mit den Wahlen mich gar nicht wütend macht. Das macht mich, also das lässt mich schlucken auf jeden Fall. Mhm. Das klingt immer so arschig. Ich bin sehr interessiert, was Politik und gesellschaftliche Themen angeht und folge da sehr, sehr viel, also verfolge viel und lese viel zum theoretischen Unterbau von allem und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse schocken mich nullstens. Mhm. Ich habe nicht mit 10% rechtsradikaler blauer Partei gerechnet. Ich habe auch nicht mit 25% rechtsradikaler blauer Partei gerechnet. Ich habe eigentlich relativ genau zwischen 15 und 17 gerechnet zum Beispiel. Und auch so diesen kompletten Shift irgendwie in Frankreich und so, das hat sich mir irgendwie schon so, also das war das, wovon ich ausgegangen bin. Bisschen pisst macht mich dann eher die Reaktion der Leute drauf, die jetzt auf einmal so sind, oh shit, jetzt sind wir in dieser Situation. Mhm. Weil ich mir denke, wir sind in dieser Situation, oder dass diese Bewegung, diese europäische Bewegung nach rechts mit so ein paar Umschwüngen hier und da in manchen Ländern, das geht schon deutlich länger als jetzt irgendwie diese eine Europawahlperiode. Deswegen so richtig wütend hat es mich nicht gemacht, es hat mich eher so, also es ist halt eine ungeile Vorstellung. Also es ist einfach eine ungeile Vorstellung, jetzt so zu sehen, dass Demokratie doch relativ angreifbar ist,
wenn man,
noch ist sie nicht unter hartem Beschuss, aber es nähert sich dem Ganzen irgendwie.
Ich finde es ein bisschen gruselig einfach. Ja. Es ist so eine kleine Shiver kriege ich da so. wenn ich mir das alles so überlege, wie viele Menschen, wenn du jetzt durch die Fußgängerzone gehst, wie viele Leute haben hier eigentlich unter 30 dann die AfD gewählt? Da kriege ich irgendwie, da schüttelt es mich tatsächlich.
Ja, dann fragt man sich auch natürlich, warum haben die AfD gewählt? Ja, weil obviously die Leute, die Parteien, die Teile der Gesellschaft, die Demokratie vermitteln sollen, weil die es irgendwie anscheinend nicht hinkriegen, Demokratie zu vermitteln. Und ey, ich bin nicht die da oben, ey, auf gar keinen Fall, aber ich bin auch politikverdrossen, wenn so Sachen passieren wie, als ich meine erste Steuerprüfung gehabt habe, da ging gerade diese ganze Cum-Ex-Scheiße mit unserem damaligen Vize-Bundeskanzler und jetzt Bundeskanzler ab, weißt du? Und dann kriegst du schon auch so eine Verdrossenheit, weil du so merkst, du bist dem sehr ausgeliefert, wenn du aber weit genug oben in der Hackordnung stehst, um den ehemaligen Bürgermeister Hamburgs auf Kurzwahl haben zu können, dann passiert ja nicht so viel. Also so eine Grunddemokratieverdrossenheit, das kannst du da schon haben. Ah, ich war auf eine Sache wütend. Ich habe mich letzte Woche mit meinem Rechtsanwalt getroffen. Ich vorhin ja gesagt habe, ich klage gegen die Künstlersozialkasse, weil ich als Künstler anerkannt werden möchte.
So,
Das hat natürlich auch Vorteile, weil du dann abgesichert bist, wenn du in der Künstlersozialkasse bist. In vielen, kennst du wahrscheinlich als Musiker, bist du ja
relativ. Ich bin nicht in der KSK.
Ah, okay, bist nicht in der KSK.
Okay.
Die KSK sichert dich natürlich schon so ein bisschen ab. Gerade in sowas Volatilem wie irgendwie Musik oder auch Tätowieren. Ne? Und aber die haben halt eine Argumentation und eine Art, die mich dann irgendwann fuchsig macht, wo ich dann irgendwann denke, ihr seid in keiner Position zu entscheiden, ob ich Künstler bin oder nicht. Ihr seid eine, ohne es abzuwerten, vielleicht hört es ja jemand von der KSK, ihr verwaltet, ne? Ihr seid eine Art von behördlicher Verwaltung. Ihr haltet euch an die Rechtsprechung, die dazu besteht, alles okay. Aber ob ich Kunstschaffender bin oder kein Kunstschaffender bin, das ist nicht das, was ihr zu entscheiden habt. Und dann kann man es jetzt salopp sagen, dass dann so ein Wutbürgermoment kam irgendwann, als ich mich dann so ausgetauscht habe mit meinem Anwalt, der ist mega cool. Und ich gesagt habe, fuck it, ich klag jetzt auf jeden Fall und ich ziehe das jetzt auf jeden Fall durch. Und wenn sie es abschmettern und wenn ich in den ersten beiden Instanzen halt nicht weiterkomme, dann habe ich es versucht und dann kann ich es in meine Memoiren aufnehmen, dass ich es versucht habe. Aber ich klag das jetzt einmal durch und versuche es einfach irgendwie, weil ich ich fühle mich unfair behandelt.
Absolut. Period. Darf ich da nachfragen, begründen die das immer noch so, so habe ich das in Erinnerung noch, dass du, weil du kein Kunst studiert hast?
Ich habe Illustration studiert und abgeschlossen.
Ah, und die haben es trotzdem abgeschlossen.
Das kommt doch dazu. Also ich habe ein abgeschlossenes gestalterisch-künstlerisches Studium.
Das ist jetzt kein Argument mehr, alles klar.
Nee, das ist, also die begründen es, es gibt ein Urteil von 2007 vom Bundessozialgericht, wo die sagen, Tätowierer sind Künstler oder TätowiererInnen sind KünstlerInnen, aber nur unter der Prämisse, dass die außerhalb in der echten, in Anführungszeichen, Kunstwelt anerkannt werden. Und das ist so schwammig definiert und die KSK verlässt sich dann immer drauf und sagt halt, naja, wenn du Künstlerin bist, dann musst du auch anerkannt sein bei anderen echten Kunstschaffenden und Kunstbereichen. Und das ist so, das Absurde daran ist, dass halt auch der beste Jazz-Pianist, den kennt vielleicht keiner in der Galerieszene und vice versa. So. Also das ist ein komplettes Nicht-Argument. Dann kommen so Sachen wie, du musst in irgendwelchen Lexika vorkommen, in irgendwelchen Verzeichnissen vorkommen. Du musst irgendwie medial präsent sein, aber außerhalb von den Medien, die sich mit Tätowierungen beschäftigen.
Okay,
also so ein Tattoo-Podcast zum Beispiel ist schon komplett raus. Also
das ist auch ein Kunst-Podcast jetzt, liebe KSK.
Ja, steht bei Spotify.
Es geht hier um, was machst du, Impressionismus, oder? Da kommen wir dem jetzt mal Impressionismus.
Du widmest dich doch auch der Malerei.
Ich male, ich fotografiere, ich mache keine Tätowierung von der Stange. Jede Tätowierung funktioniert über Stichwortgabe. Ne? Die Person sagt dir das, das und das und dann filterst du das. Mhm. Und selbst wenn du was von der Stange tätowieren würdest, würdest du es ja auch interpretieren und filtern. Ne? Musiker kennen das. Und das nächste Ding ist halt, sie berufen sich halt auch viel drauf, dass wir Werkzeuge benutzen und sagen dann, damit sind wir näher am Kunsthandwerk aller Goldschmiede oder so irgendwie. Mhm. Und auch das finde ich kein Argument, weil niemand, der was schafft, hat kein Werkzeug. Ne? Also die Poetry-Slammer und Tänzer nutzen ihren Körper als Werkzeug.
So, und wenn ich eine Leinwand mache, dann arbeite ich doch auch mit Spachtel und Struktur, Pinsel. Paste und allem.
Und der Leinwand.
Alles. Da hast du irgendwie eine Werkstatt tatsächlich. Ja, also
im Endeffekt ist sogar dein Körper, der Arm, der den Pinsel führt oder sonst irgendwas, ist eben auch ein Werkzeug. Und das Letzte, was sie halt eben immer wieder sagen, ist das Reproduzieren, weil sie sagen, ihr schafft nichts Originäres, ihr reproduziert. Und dann finde ich auch nicht haltbar, weil man dann halt sagen kann, naja, dann gehst du hin und gehst in ein richtig schönes Sinfonieorchester und fragst da mal die erste Violine, was sie macht. Was macht die erste Violine? Die erste Violine kriegt eine Partitur vorgelegt, die hat sie nicht selbst geschrieben. Die erste Violine benutzt ein Werkzeug, im Idealfall die Violine. Die hat sogar noch eine Anleitung in Form von dem Dirigent oder Dirigentin.
Gibt's ganz selten.
Und nie im Leben käme man auf die Idee, der Person abzusprechen, dass sie kunstschaffend ist. Nie im Leben. Ne? Ja. Und das finde ich diese Ungleichbehandlung. So, Hochkultur, ey, alles easy peasy, aber du aus diesem Tattoo-Game, nee, komm, ey, das ist Reproduktion, du bist eine dienstleistende Person, da kommt jemand rein, sagt, ich will einen Totenkopf, du sagst, da klebt ein Totenkopf an der Wand, den kriegst du jetzt, 200 Euro, bitteschön, dankeschön. Ne?
Genau.
Das ist das
In der Corona-Zeit wurde in Bayern das Tätowieren als Freizeitaktivität eingestuft. Wir waren noch körpernahe Dienstleistungen in Hamburg und ich glaube auch im Rest von Deutschland, in Bayern war es Freizeitaktivität.
Ja.
Wie Zirkus. Ja. Sorry, da müssen auch Leute Geld verdienen und alles. Ne? Also sehr banal gedacht und sehr leicht. Ja. Oder Unterhaltungsmusik.
Danke,
und
ich wollte gerade. Ich wollte gerade darauf hinaus, weil ernste Musik, also klassische MusikerInnen, die reproduzieren auf der Bühne. Das ist Faktenlage. Das ist keine Beleidigung. Ihr macht das alle sehr toll. Das ist ernste Musik, vom Staat geförderte Musik, aus sämtlichen Kulturpötten gefördert. Was auch alles schön ist. Also ja, super, Kultur muss, muss gefördert absolut. Werden, siehe Corona. Da haben wir alle gesehen, wie es noch gefördert werden muss. Aber frag mal die künstlerische Intendanz der Elfi, was sie denn da für Musik reinbuchen möchte und was nicht. So, und wo dann die Grenze gezogen wird zwischen, natürlich dürfen Tom und Bill Kaulitz da ihren Live-Podcast machen, aber... Bands, die eigentlich nicht so klassische Musik machen, aber jetzt gerade klassische Musik aufführen wollen in der Elfi, nee, lassen wir nicht rein. Ihr macht sowas ja sonst nicht und eigentlich seid, nee, machen wir nicht, beschäftigen wir uns nicht mit. Es gab keine Begründung. In der KSK ist es so, dadurch, dass auf dem Papier unsere Band eine Firma ist,
ja,
logischerweise.
Was die allermeisten haben und zahlen sich Gehälter aus. Also wie willst du als kleine Band sonst überleben? Oder als kleinere Band sonst funktioniert das?
Da ist das Thema, wir verdienen halt echt viel Geld mit Merch im Vergleich zur Musik.
Das ist zum Beispiel das. aber warum, da kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, wie das genau ist. Ich weiß auch, dass es bei mir so das Ding ist, dass ich habe noch Arbeitsplätze, die ich vermiete im Laden. Das muss ich dann aufsplitten. Ne? Also dann müsste ich nachher hingehen und müsste quasi zwei Selbstständigkeiten oder zwei Firmen. Einmal bin ich einfach ein gewerblicher Vermieter, wenn du es hart nimmst. Also das sind die Atelierplätze. Aber meine eigentliche Tätigkeit ist das Kunstschaffen. Ich verdiene glücklicherweise deutlich mehr mit dem Kunstschaffen, als ich mit dem Merch-Game verdienen.
Ja, ja.
Aber müsste man da nicht trotzdem einfach, also du müsstest doch mit der Musik, die du machst, in der Künstlersozialkasse sein. Und wenn du dann als Nebeneinkunft Merch-Verkauf hast, so be it, aber...
Ja, ja. Vielleicht hast du nicht Musik, du hast nicht Gitarre am Mozarteum in Salzburg studiert, sondern bist Toningenieur, was ist viel zu pragmatisch für die Künstlersozialkasse.
Ich habe 2 Jahre Gitarrenunterricht, das kann ich denen leider nicht als Begründung geben. Ey Leute, den Rest habe ich mir selber beigebracht.
Ich kann Smoke on the Water spielen, was ist los?
Könnt ihr nicht.
Peter Burschs Gitarrenschule, ich weiß nicht, ob man damit sagen. Alle hatten die mal, oder?
Hast du auch Gitarre gespielt?
Ich habe auch 2 oder 3 Jahre schlecht Gitarre gespielt. Großartig. Und ich kann auch keine Gitarre spielen. Also ich habe nie in einer Band Gitarre gespielt. Ich habe dann in den ersten Schrottbands dann Bass gespielt, weil da hat es noch gereicht. Aber ich war immer der Schreihals und immer der
ach, du warst immer Front.
Der extrovertierte Mensch, der
cool. vorne umgeführt ist. Wie hieß denn deine? Du hast gesagt, du hattest mehrere Bands.
Also zwei. Es ist immer witzig, sich jetzt da, weil die letzte ist jetzt schon 10 Jahre her und die anderen sind noch länger her. Also wir haben die in Anführungszeichen erfolgreichste, die hieß Monuments, war aber abgekürzt MN, weil da gab es mal so eine Metalcore-Band aus den Staaten. Aus
Minimans.
Minimans, genau.
Soll ich dir mal was sagen?
Was denn?
Ich habe eure Platte.
Was?
Ja, natürlich.
Echt?
Ja, na sicher.
Ja, krass. So ein graues, so ein
die, welche? Gelbe Schrift, grau.
Graues Cover.
Sieht ganz so, genau, so sagt, wie heißt der Name?
The Good Life.
The Good Life. Hammerplatte.
Witzig.
Hör auf jetzt, echt?
Witzig, echt?
Ja. Guck, ich suche ich gleich mal raus.
Ja, ja. Jetzt pass auf. Ich kann es in Credits gucken, ich stehe mir drauf.
Jetzt wird's richtig wild. Wir haben mal im Juha West zusammengespielt.
Ah, das kann aber sein, dass, weil wir, es war dann, als ich angefangen habe zu tätowieren, weil, habe ich da mitgesagt, weil wir haben zwischendurch mal Ersatzleute am Mikro gehabt, weil ich durchs Tätowieren nicht mehr reisen konnte da eine Zeit lang.
Okay.
Wann waren das? Weißt du, aus dem Stegreif?
Bei mir ist das jetzt auf, wann bin ich denn ausgestiegen? Das ist abgefahren gerade. Hammergute Platte, der Gott. Die spinnen wir gleich mal. Die ist richtig geil.
Ich kann die Texte, das sind halt Texte, die ich mit 25 geschrieben habe. Die kann ich nicht mehr hören. Das ist richtig cringe für mich.
Ich habe auch T-Shirts von euch. Egal. Hammerwitzig.
Voll geil.
Das muss gewesen sein. Was haben wir denn? 2024. Ich habe angefangen 2014 zu tätowieren. 12, 13?
Ja, das kommt aber gut hin, dass dann da ein anderer Sänger dabei war. Wir hatten dann nochmal, also wir hatten so einen Jonas, auch so Freund der Band irgendwie.
So Emo-Geschichte, also so eine Emo-Frisur auch?
Nee, ich weiß nicht mehr, Jonas war eher so ein bisschen Lockenkopf. Emo, so Brille, Bart und so ein bisschen rüber, das war glaube ich dann Philipp. Philipp hat mit denen dann nochmal, also mit dem Rest der Band, nachdem ich ausgestiegen war, gab es die noch eine EP. Und ich glaube, Philipp hat mit denen noch eine EP gemacht. Das ist I Like You Okay heißt auf Instagram.
Ja!
Ja!
Witzig!
Zahlan, Philipp.
Ah ja, klar, der war nämlich, der hat da ausgeheult. Das war dann schon
das
nach
war der, ja.
Safe. Und du warst davor bei Monuments. Das ist ja witzig. Okay. Allerliebste Grüße an Philipp. Mein Gott, Hammer. Haben wir eine gute Zeit gehabt in Ulm immer.
Aber verrückt, das ist gruselig und cool, wie klein es dann nachher wieder ist. Ne? Also wie klein dann diese Schnittmengen dann.
Ja.
Dann irgendwie sind, wo man dann merkt, so in den Subkulturen läufst du dir halt dann irgendwann wieder über den Weg, so ob du es willst oder nicht. Ne?
Ja, witzig.
Ja, Philipp hat dann, glaube ich, mit denen noch so eine EP gemacht und auch noch ein, zwei Touren gespielt oder so. Ne? Ich war da schon voll der Hemmschuh, weil ich halt dann, als die Platte kam und das dann so langsam losging, war ich halt derjenige, der halt gerade angefangen hat zu tätowieren und dann halt auch 6-Tage-Woche hatte und dann echt viele gute Shows. Ich dann immer wieder derjenige war, der gesagt hat, nee, keine Ahnung, mehr 3 Frankreich-Dates, nee, keine Ahnung.
Wir haben dasselbe Schicksal. Ich habe das genauso
gemacht.
Oh. Auch raus, weil ich dann tätowieren wollte. Mehr. Ach, wie schön. Das ist doch ein schöner Bogen von wütend
ich
und wöchentlich.
Ich wollte gerade sagen, zu den Playlists, wenn wir schon von Bands sprechen, würde ich sagen.
Ich habe ja durch Instagram ein bisschen so durchgeschnüffelt und ich hab das so in meinen Fingerspitzen, dass wir hier jemand mit großartigem Musikgeschmack sitzen
haben. Boah, ey.
Ich hab nur im Vorgespräch, das sind nur so kleine Namen, wie die dann so Gorilla Biscuits, Convert, weißt du, ich glaube, ich habe ja einen Partner in Crime, was meine musikalische Vergangenheit angeht.
Ey, sitzen. Ich habe auf jeden Fall voll darüber nachgedacht, weil zum Gloom-Part fallen mir relativ viele Sachen ein, weil ich viel ruhiges Zeug höre in letzter Zeit. Mhm. Oder also in letzter Zeit, die letzten Jahre über. Zum Doom-Part habe ich echt ewig lang drüber nachgedacht, was ich da aus der Kiste holen soll. Und ich glaube, ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ich dann deinen Geschmack so sehr damit treffe, aber es gab eine Platte, River Runs Red heißt die, von Life of Agony. Das war das erste Video, was ich jemals auf MTV gesehen habe. Ich weiß nicht, ja, das war das allererste Video. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das muss man meine Eltern fragen, wann wir Kabelfernsehen gekriegt haben. Es war sehr spät. Und das war das erste Video, was ich je in meinem Leben auf MTV gesehen habe. Und es war, glaube ich, Headbangers Ball oder wie diese Sendung damals hieß, was so Metal, Hardcore, harte Musik war. Und die haben einen Song, der ist Through and Through. Und Und das ist also noch so eine Zeit, da warst du halt irgendwie 13 oder so oder 12. Und ich hatte die Platte selber am Anfang gar nicht, ich hatte den Song nur auf so einem Sampler. Crossing All Over hießen diese Sampler, da waren auch nur die allergeilsten Sachen drauf. Immer so komplett querbeet von so Mega 4, was super scheiße war, dieses Metal-Projekt von Fantastischen 4. Aber auch echt so coole Sachen, also echt auch so Metal-Kram, wo du heute noch sagen kannst, ey, ist immer noch einwandfreies Zeug, ja. Mhm. Und den würde ich ja vielleicht draufpacken, weil das war so ein, da hüpfst du so zu dem Song auf deinem Bett im Jugendzimmer auf und ab, kannst nur so drei Worte mitsingen, machst den Rest so auf Fantasie-Englisch und fühlst es aber halt komplett trotzdem, was die Leute in New York
gefühlt
darüber singen.
Ja. Ihre Ehre, ja.
Ja, witzigerweise fanden die voll viele Scheiße, weil so ein bisschen so ein Knödel, so eine Kermit-Stimme und das fanden, glaube ich, voll viele super wack damals.
Okay. Ich habe die letztes Jahr auf dem Festival gesehen.
Sind die denn mittlerweile? Die spielen dieses Jahr in Kiel.
Weird.
Ja, oh, ich glaube, ich mache mir da was kaputt, wenn ich da hingehe.
Also, das ist ja so, also, ich habe mir nicht das ganze Konzert angeguckt, weil wir dann danach gespielt haben auf einer anderen Bühne und wir waren halt gerade hier Setup und so.
Ja.
Aber die haben vor dem ersten Song, die hatten irgendwie so Lärm-Intro, dann war erstmal alles ruhig, 5 Minuten geredet. Vor dem ersten Song. Und ich dachte so, hä? Also dramaturgisch echt interessant, ey. Was macht ihr denn da? Das war ein bisschen witzig. Ja, ihr habt bei allen bedankt direkt. Und ich dachte, ey, noch keinen Song gespielt, Mann. So richtig, ich fand es richtig witzig.
Ja.
Oh, und das könnte für mich dann so der Downer sein, wenn ich dann so irgendwie stehe und mein inneres 13-jähriges Ich fängt irgendwie an zu feuern und ich denke so, oh, jetzt kommst und hoffentlich eröffnen sie damit oder hoffentlich spielen sie jetzt nichts von den Platten, wo sie klingen wie die Foo Fighters, sondern hoffentlich spielen sie nur die River Runs Red runter irgendwie. Und wenn sie dann 5 Minuten labert, dann denke ich mir auch so, puh, wäre ich doch besser mal, wäre ich besser rüber zu Converge, die habe ich, keine Ahnung, 12 Mal gesehen, die waren noch nie schlecht. Die können...
Ich habe die einmal gesehen, da waren sie leider schlecht.
Oh nein. Wir haben sogar mal Support für die gespielt mit Monuments in Belgien.
Ja. Krass. Ey, jede Band hat mal einen schlechten Tag.
Jacob Bannon hat gestern meine Story geteilt. So.
Was? Krass.
Ich hab, sie hat eine neue Band mit denen von The Red Chord. Also hier Umbra Vitae heißen die. Hammer-Album, richtig geil. Ich habe das in meine Story gepackt auf meinem Tattoo-Account. Mir scheißegal. Ich so, bestes Album dieses Jahres. Und hab dann gepostet.
Ich hatte auch so einen Fanboy-Moment. Bin da so ein bisschen weg. Ich habe die letzte Platte, die ich von denen gehört habe, die, wo Mark Lanegan ein Feature mit drauf hatte, weil ich so ein riesen Mark Lanegan und Screaming Trees Fan war und oder noch bin. Und ich habe mal irgendwann für die Siebdrucke gemacht für Converge und habe denen auch geschrieben auf MySpace, meinst so, ey, für eure Deutschland-Show, ich habe 25 Siebdrucke gemacht, irgendwie zu Lyrics von euren Songs, weil Jake Bannon damals ja dieses ewige Photoshop-Klecks-Artwork gemacht hat und alle fanden es irgendwie, jeder hatte irgendwie eine Jane Doe irgendwo im Zimmer hängen.
Immer,
Ich habe sie nicht tätowiert, aber viele in meiner Peer-Group haben eine Jane Doe irgendwo tätowiert. Und bin dann einfach vor der Show irgendwie hin, das war noch lange, bevor wir dann mit Monuments in Belgien mit denen da auf demselben Showcase gespielt haben. Also wir waren nicht Support für Converge, sondern eine von 23 Bands, die vorher gezogen haben.
Auf dem IPA-Fest oder wo?
Nee, ich weiß, irgendwo in Antwerpen. Es kann sogar sein, dass die gar nicht am selben Tag gespielt haben wie wir.
Okay.
Also ich habe das ein bisschen vollmundig.
Ihr habt Support gespielt, egal.
Ich muss fairerweise sagen, es fällt mir eben gerade wieder ein.
Das ist voll toll, wie das hier gerade...
13 Jahre her oder so. Und dann bin ich irgendwie hin und hab gesagt so, ey, hier, Jake, geh mal her. Ich habe hier irgendwie 20 Drucke gemacht oder 25 Drucke gemacht und ich würde euch irgendwie ein paar schenken wollen davon und den Rest würde ich vorne irgendwie verkaufen wollen, wenn es cool ist für euch. Ich finanziere damit mein Studium und der fand es halt mega geil und hat sich von allem Drucke geben lassen und hat dann extra noch irgendwie den Runner geschickt, dass er irgendwie was zum Einrollen holt und hat jetzt wichtig, also nicht so, oh ja, cool, danke und hat es irgendwie hinter die Ems geschmissen, sondern hat es halt irgendwie so gewertschätzt, hat so, ist mit mir ins Licht gegangen, hat sich das angeguckt und fand alles super cool.
Fett.
Und hat mich dann so gepackt und mich zum Merchland mitgenommen und hat dann diesem riesigen Mercher, mit dem die da damals immer gefahren sind, gesagt so, this guy, der kann sich jetzt hier aussuchen, was er will, kriegt alles einmal in seiner Größe und dann war so, oh ja, das und noch einen von den Pullis und so. Und
geil.
Ich fand den tatsächlich, weil viele den irgendwie unnahbar und unangenehm fanden. Ich habe dann auch so ein paar Mal Backstage auf dann so Festivals, wo ich gearbeitet habe, irgendwie gesehen. Der läuft halt mit so einer riesen riesen super Sonnenbrille da, oder lief der da rum mit so einer riesen Sonnenbrille, war also super zurückgezogen. Mhm. Ich hab den, der war voll der nette, normale Typ irgendwie. Für den Moment, ne?
Also, geil.
Ja.
Jacob, wenn du das hörst und zufällig Deutsch kannst, komm mal in unseren Podcast.
Früher oder später.
Früher oder später.
Früher oder später.
Übersetzt die Spotify-KI. Das machen die doch jetzt gerade, oder? Es gibt jetzt diese KI, die die Podcasts übersetzt.
Das ist cool.
Das hat mir ein Kumpel erzählt, der auch Sounddesigner und Toningenieur ist. Mhm. Und er meint, dass das jetzt gerade so das nächste Game ist, dass dann die KI wahrscheinlich früher oder später dann unsere Stimmen einfach emuliert. Und
gruselig.
Dann,
richtig gruselig. Ja. Das ganze Synchrongewerbe in Deutschland ist auch schon...
Ey, sind alle weg.
Ja,
ist auch schon, also vor 2 Jahren war das schon Diskussion, dass irgendwo da ja jetzt schon eine KI so weit entwickelt ist, dass sie einen Film synchronisiert haben auf Englisch. Ja,
ey, SynchronsprecherInnen, dieses Ganze, das ist ein, also die wissen alle, dass das, jetzt bricht das halt für Werbung und den kleinen Kram weg und früher oder später bricht das halt dann auch für
Spielfilme
für
weg, ja,
Kinoproduktion weg oder sonst irgendwas.
Ne? Abgefahren. Okay. Und jetzt bin ich ja gespannt auf Ginas Gloom.
Ach, Ginas Gloom, ja, damit habe ich, oh Gott, ich hab tatsächlich auf dem Weg her noch quer gehört und überlegt, was man da so reinmachen kann. Ich dachte eigentlich, weil ich sehr viel Country-Kram höre, es gibt eine richtig, richtig große, geile Entwicklung an so schlauem Country, in Anführungszeichen, alles, was so aus so Tennessee und so kommt. Nashville ist noch viel mehr. Aber ich würde tatsächlich einen Hip-Hop-Song reinmachen, im weitesten Sinne.
Geil.
Zwar einen Song, den ich so nie im Leben gedacht hätte, dass ich den mit fast 42 überhaupt geil finde, weil ich zum Beispiel ganz wenig mit Autotune anfangen kann, ganz wenig mit dem Rap anfangen kann, der nicht der Rap war, den ich irgendwie in meiner Jugend gehört habe. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, du bist der Boom-Bap-Reaktionär, weil ich halt immer wieder so, ja, aber lass uns doch mal von Biggie was hören oder so. Mhm. Das ist von OG Kimo und Levin. Levin heißt der, glaube ich. Levin Liam oder so irgendwas.
Okay.
Kennen den. Der hat 11 Millionen Plays im Monat auf Spotify. Ich habe noch nie von dem gehört.
Nee, ich auch nicht.
Und der heißt Bee Gees. Und der Song ist eigentlich, weil, also OG Kimo macht Gangster-Rap und macht den extrem, extrem gut, noch clever. Und kommt auch aus Mannheim, wo ich auch herkomme, oder hat da lange gelebt. Und dieser Levin, das ist eigentlich auch ein Gangster-Rap-Part, oder ist auch, also kein Gangster-Rap, aber ist Diss-Track. Aber der singt das. Und der singt es total soft in so einer bisschen langgezogenen, melodiösen Art irgendwie. Und Beat ist super gut produziert. Ich weiß nicht, ob das der Hausproduzent war, der immer alles für den Kimo macht, der Funkvater Frank, der auch mega geil Mannheimer Dialekt schnackt. Und aber ich fand's mega. Also ich fand das komplett, ich find die Produktion mega. Ich finde die Art, wie es umgesetzt ist, mega, weil du hörst so rein und es beginnt mit so einem Nina Chuba, ich will Immos, ich will Dallas Quote irgendwie.
Okay.
Und du denkst halt, okay, so ein Love-Song und jetzt quoten die schon einen Song irgendwie, der nicht mal 3 Jahre alt ist.
Ja,
irgendwie
ja,
seltsam,
ja.
Da jetzt irgendwie so was zu ziehen. Und dann nimmt er so Fahrt auf. Mega, mega Song.
Geil.
Okay,
10-mal gehört die letzten 2 Tage.
Ja? Geil. Dann bin ich ja mal gespannt.
Ich auch.
Das nenne ich mal Input.
Geil.
Und Inspiration und Überraschungen. Ja. Das war alles dabei heute.
Ja.
Alles positiv aber. Und ich bin voller Glück. Was soll ich sagen?
Schön. Gute geile 30. Folge.
Ey. Geile 30. Folge.
Absolut.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich 30. Folge sein
voll. Oh, ich hätte mir das nicht schöner vorstellen können, dass man hier live im Podcast rausfindet, dass man irgendwie gemeinsame Shows, vielleicht aber auch einfach so, ja, dass ich halt da eine Platte im Schrank habe.
Ich habe 700, also ich bin auf 700 irgendwas Platten zu hören. Wir haben das mal zusammengezählt, wie viele ich mit Monuments und dann noch so mit so einer anderen Nummer irgendwie hatte. Es gibt irgendwie 700 irgendwas Tonträger, auf denen meine Stimme zu hören ist.
Wirklich?
Es ist nicht viel. Ne? Es gab nur Vinyl so. Und mal ein Tape-Ding. Ne?
Ja.
Nein, also nicht 700, ich bin nicht auf 700 Releases drauf.
Ja, ja, okay. Ein paar Features.
Das wäre schon
hier.
Relativ viel.
Ja. Nee. Aber es gibt 700 Tonträger physisch, die in Umlauf
das
sind.
Wahnsinn,
irgendwie.
Ne?
Und einer davon steht bei dir, das finde ich irgendwie ganz
das
geil.
Das ist richtig geil, die suche ich jetzt. In diesem Sinne, jetzt geht's auf Plattensuche.
Gucken wir uns das mal an. Vielen Dank, Sepp.
Ey, ich habe zu danken.
Hammergeil.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne und auch gerne wieder.
So. Ja. So. Zur 300. dann, oder?
Aber
so.
Hallo, schön, geil, dass du da warst. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Noch. Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.